Matthäus Evangelium Kapitel 28, the Gospel of Matthew chapter 28. Vers 6. Ist nicht hier, denn ist auferstanden, wie gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Ist nicht hier, denn ist auferstanden. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, Herr, wir sind heute Morgen so dankbar für deine ewige Liebe, für deine Barmherzigkeit und Gnade. O Herr, was du für uns gelitten hast, Herr, das können wir in menschliche Worte nicht umsetzen. O Herr, wir danken dir, aber dass du am dritten Tag, Herr, den Tod besiegt hast. O Herr, wir danken dir, weil durch deine Auferstehung haben wir eine ewige Hoffnung als deine Auserwählten. Weil du lebst, Herr, werden wir auch leben. O Herr, wir möchten dir unser ganzes Leben als Dankbarkeit geben. Nimm unsere ganze Liebe, unsere ganze Zuneigung. O Herr, wir möchten dich loben und preisen, Herr, für diese wunderbare Tatsache, Herr. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort heute Morgen. Unwürdig wie ich bin, Herr, hilf mir, dein Wort zu verkündigen mit Macht und mit Liebe und Gnade und mit Wahrheit. O Herr, wir bitten dich, sei unter uns heute Morgen. Sprich zu uns, Herr, weil es manche unter uns heute Morgen gibt, die dich nicht kennen. Sie verstehen nichts über einen auferstandenen Leben, Herr. Herr, wir bitten dich, führe du uns und leite du uns heute Morgen durch deinen Wort. Möge deinen Geist uns in dieser Wahrheit führen mit Macht und Überzeugung. O Herr, wir bitten dich, sei gepriesen heute Morgen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und Amen. Liebe Bruder und Schwester, liebe Freunde, heute ist für uns als Christen ein ganz besonderer und sehr gesegneter Tag. Ich bin nicht hier heute Morgen zu bestreiten, ob heute tatsächlich der Tag ist, wenn der Herr Jesus Christus von dem Tod auferstanden ist. Ich möchte heute Morgen nur auf die Tatsache konzentrieren, dass er tatsächlich auferstanden ist. Es ist für uns ein besonderer und gesegneter Tag, weil heute erinnern wir uns an die Auferstehung unserem Herrn und Heiland Jesus Christus von dem Tod. Selbstverständlich ein Ereignis, die wir täglich bedenken sollten, täglich eine Tatsache, die wir täglich darüber denken sollten, aber leider tun wir das nicht. Leider als Gläubige vernachlässigen wir solche wunderbare Wahrheiten. Aber ich bin froh, dass wir heute Morgen die Gelegenheit haben, ganz allein auf diese Tatsache zu konzentrieren. Und deswegen, ich bitte euch um Ihre ganze Aufmerksamkeit, weil wir haben hier eine wunderbare Wahrheit, die wir über die nächsten paar Wochen predigen würden. Wir haben über die letzten 4 Wochen über das Endgericht gesprochen. Mit der Hoffnung, dass Jesus Christus Auferstehung würde uns helfen, wirklich die Lösung für diesen Endgericht zu finden. Das heißt, dass wir ein Lösegeld finden können, um an diesem Endgericht vorbeizukommen. Und wir haben das, liebe Bruder und Schwester, in den Tod und Auferstehung unserer Herrn und Heiland Jesus Christus. So bitte, gib mir heute Morgen deine ganze Aufmerksamkeit, und wenn du in die letzten 4 Wochen hier warst, ich hoffe und bete, dass du denkst, während diesem Gottesdienst, während dieser Botschaft, ständig an ein paar Tatsachen, die wir über die letzten 4 Wochen gepredigt haben, über welche, über den, die nicht vorbereitet sind, vor dem Herrn zu stehen. Es ist ein herrliches Ereignis, dass das ewige Schicksal aller Menschheit für immer und ewig verändern sollte. Es war ein herrliches Ereignis, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Wir feiern das am Weihnachten. Es ist auch ein herrliches Ereignis, dass er ging unter den Menschen. Dass er lebte wie wir. erfüllte wie wir uns, ohne Sünde.
Aber die größte Ereignis, liebe Bruder und Schwester,
die das ewige Schicksal aller Menschheit für immer und ewig verändern sollte, ist tatsächlich in seiner Auferstehung zu finden. Weil es hat wirklich für alle Menschen ihre ewige Schicksal verändert. Alles, was er getan hat, alles, was er gelebt hat, alles, was er gesagt hat, alles, was er auf dem Kreuz getan hat, war an diesem eigenen Ereignis gegründet. Wenn er in dem Tod blieb, war er ein Lügner. Wenn der Tod ihn besiegen könne, war er nicht der Retter der Welt und hat er für keine einzige Sünde bezahlt. Es gab kein Versöhnungswerk, wenn Jesus Christus in diesem Grab blieb. Aber er ist nicht hier. Denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Diese Würde, liebe Bruder und Schwester, verursachten große Freude unter die wahren Gläubigen. Er ist nicht hier. Wie siehst du diese Wörter? Stell dir vor, du warst genauso wie Marie und die anderen und du hörte diese Botschaft, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Sogar für uns heute als Gläubigen, diese Wörter füllen unsere Herzen mit großen Hoffnung und Trost. Jesus ist nicht in dem Grab. Er ist nicht hier unter den Toten, in dem Totenreich. Er ist nicht hier. Das verschafft in uns eine große Freude und Dankbarkeit. Aber große Schrecken und Entsetzen in dem Herzen seiner Feinde, die durch seine Auferstehung ewig besiegt würde. Nikolaus Hermann, ein Deutscher, 15. Jahrhundert, sagte Folgendes in einem Lied. Erschienen ist der herrliche Tag, darin sich niemand genug freuen mag. Christ, unser Herr, heut triumphiert, als sein Feind er gefangen führt. Die alte Schlange, Sünd und Tod, die Höhle all Jammer, Angst und Not, hat überwunden Jesus Christ, der heut vom Tod erstanden ist. Schönes Lied. Man könnte es in Englisch nicht besser verfassen. Die alte Schlange, Sünden, Tod, die Hölle, all Jammer, Angst und Not, hat überwunden Jesus Christ, der heut vom Tod erstanden ist. Die Auferstehung Jesus Christus, liebe Bruder und Schwester, ist die Krone und größte Lehre unseres heiligen christlichen Glaubens. Die Quelle all unserer Hoffnung und Trost als Gläubigen. Die Zuflucht und Geborgenheit, die den Gläubigen von all seinen Feinden schützt, ist in seiner Auferstehung. Hat er den Tod überwunden? Hat er den Teufel besiegt? Brachte er Leben aus dem Grab? Hat er uns den Sieg gegeben über den Tod, das uns so lang in Gefangenschaft gehalten hat? Das alles in seiner Auferstehung. Oh, liebe Bruder und Schwester, wir leben in einem Zeitalter, wo viele Gläubige unterschätzen diese wunderbare Wahrheit. Sie begreifen es nicht. Was ist eigentlich passiert? Was sind die Folgen seiner Auferstehung? Der Tod, Hölle, Teufel, aller Jammer ist besiegt in seiner Auferstehung. Hier hinter dieser göttlichen Mauer von der Auferstehung oder die Lehre des Auferstehungs Jesus Christus ist der Gläubige sicher von jedem Feind, der versucht, seine ewige Seele zu zerstören. Oh, lieber Bruder und Schwester, hier ist für uns eine heilige Zuflucht, eine Geborgenheit gegen alle unsere Feinde. Und wir haben viele. hier hinter dieser Lehre, wenn es tatsächlich in unserem Herzen wohnt und lebt durch Jesus Christus, wenn wir mit ihm auferstanden sind, liebe Bruder und Schwester, hier hat der Teufel keinen Zutritt. Hier hat der Tod keine Macht und hier hat der Fluch des Gesetzes keine Zuständigkeit. Du sagst in seiner Auferstehung, jawohl. Paul Gebhardt in 1649 schrieb folgendes: Die Hölle und ihre Roten, die krümmen mir kein Haar. Der Sünder kann ich spotten, bleib allzeit ohne Gefahr. Der Tod mit seiner Macht wird schlecht bei mir geachtet. Er bleibt ein Todesbild und wär er noch so wild. Oh, liebe Bruder und Schwester. Das alles haben wir an die Auferstehung Jesus Christus. Hölle, Sünde, Tod, Teufel, alles besiegt in einem gewaltigen Ereignis. Wenn die Engel wälzte diesen Stein von dem Grab und Jesus Christus in seiner eigenen Kraft auferstanden ist, liebe Bruder und Schwester, unser ewiger Erlösung war für immer und ewig versiegelt. Und es stimmt, wenn er sagt, der Höhle und ihre Roten, die Krümmer, mir kein Haar. Aber wie gesagt, er hat leider unterschätzt viele Gläubige die Wichtigkeit und gesegnete Folgen seiner Auferstehung. Und das traurige Ergebnis: Ihre Dankbarkeit und Verehrung für Christus sind schwach. Sie mangeln an wahrer Freude und ihre Hoffnung wankt in jeder Drangsal. Bin ich errettet? Habe ich ewiges Leben? Oh, die Sünde herrscht in mir. Der Teufel besiegt mich. Ich habe Angst vor dem Tod. Dies sind Ergebnisse, liebe Bruder und Schwester, von vielen Christen, die über diese Lehre unwissend sind. Die Lehre über Jesus' Auferstehung ist allerwichtigst für uns, liebe Bruder und Schwester. Es ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen und zu begreifen. Und in die Licht dieser Wahrheit zu wandern, jeden Tag. Weil obwohl Jesus Christus uns den Sieg gegeben hat, der Teufel plagt uns täglich noch. Die Sünde. Manchmal besiegt uns. Und manchmal, wenn wir sehen, wie einer diese Welt verlassen, denken wir zweimal über den Tod und fragen uns selber, bin ich bereit, diesem großen Feind gegenüber zu stehen? In diesem Loch herunterzulassen und die Erde obendrauf. Bin ich bereit? Herr, habe ich ewiges Leben? Bin ich tatsächlich mit dir auferstanden im Glauben? Diese Feinde sind besiegt in Jesus Christus, aber weil wir so viel Unwissen haben über diese Lehre, viele Christen mangeln an Trost. Sie sind errettet, wenn sie wirklich tatsächlich wiedergeboren sind, aber sie mangeln an Trost und Hoffnung. Und die Angst und Zweifel folgt sie und quält sie jeden Tag. Oh, liebe Bruder und Schwester, mach dich bekannt mit dieser Lehre, persönlich. Frag dich selber, bin ich mit ihm auferstanden? Zum neuen Leben? Bin ich ein neuer Mensch, eine neue Kreatur in Jesus Christus? Wohnt in mir das ewige Wasser? Habe ich das lebendige Christus in mir? Deshalb lass uns heute Morgen Zuflucht hinter diesen göttlichen Mauern nehmen und die gesegnete Folge seiner Auferstehung lernen. Der Herr Jesus Christus in seiner Auferstehung hat alle unsere Feinde besiegt. Und heute Morgen werde ich nur auf die erste konzentrieren. Es gibt ein paar. Und heute Morgen möchte ich nur die erste sehen. Und das im Licht unserer vergangenen 4 Wochen, wo wir über das Endgericht gepredigt haben. Die Auferstehung Jesus Christus von dem Tod, liebe Bruder und Schwester. Und hör mir bitte gut zu. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Gib dir Mühe, diese Wahrheit im Herzen zu empfangen. Manchmal, die Botschaften kommen nicht so einfach. Gläubige müssen Mühe geben, um die Botschaft zu empfangen. So oft als Prediger stehe ich hier vorne in den Kanzel und ich kann es wirklich merken. Ich will nicht sagen spüren, das ist irgendwie für mich zu menschlich oder nach dem Gefühl, aber ich merke, dass viele Gläubige die Mühe nicht gegeben haben, um die Botschaft wirklich völlig zu empfangen. Kein Gebet vor dem Gottesdienst, kein Bibellesen, keine Zeit mit dem Herrn. Wir kommen unvorbereitet in Gottes Haus. Und wir sitzen da und warten, dass der Herr irgendwas in uns treibt oder zwingt uns irgendwas zu begreifen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir Gottes Wort empfangen. Mach dein Herz vorbereitet auf Gottes Wort, auf den Predigt. Weil es gibt nichts Stärkeres unter den Menschen als das Predigt. Du kannst alle Bücher kaufen, das jemals geschrieben wurde von den besten und die gottseligsten Menschen, die je gegeben haben. Sie können das Botschaft, das Predigen meine ich, sie können das Predigen von Gottes Wort nicht ersetzen. Und ich finde es genauso, also ich habe die gleiche Meinung wie Martin Lloyd-Jones, wenn er gesagt habe, es war für die Gemeinde ein sehr trauriger Tag, an dem Tag, dass sie begonnen hat, Botschaften aufzuschreiben und in Bücher zu schreiben. Überlegst du doch, was er damit meint. Nicht kann das Predigen ersetzen. Auch Kassetten. Wir sind heute Morgen hier anwesend in Gottes Haus und wir haben die Privileg, Gottes Wort zu hören und das Evangelium wird gepredigt. Möge der Herr uns dabei segnen, weil es gibt keine größere Macht, als wenn Gott sein Wort segnet in den Predigt. Die Auferstehung Jesus Christus von dem Tod, liebe Bruder und Schwester, versicherte zuerst und garantiert, und hör mal gut zu im Licht die vergangenen 4 Wochen, es versicherte und garantierte die Gerechtigkeit des Gläubigen vor Gott. It secured and it guaranteed the believer's righteousness before a holy God. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Romans 5, 8 to 10. Römer Kapitel 5, lese mit mir. Ich gehe langsam durch diese Lehre, weil für manche ist das etwas Neues. Römer Kapitel 5, Vers 8 ist versicherter und garantierter. Die Gerechtigkeit des Gläubigen vor Gott. Schau mal, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Souveräne Gnade. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Ist nicht vorbei. Dann, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein, was? Leben. How much more? Sein Leben. Seine Auferstehung erwarb oder acquired in Englisch. Die Rechtfertigung des Glaubens nicht. Pass gut auf. Es erwarb die Rechtfertigung des Gläubigen nicht. Das würde durch seinen Gehorsam und seinen Tod erreicht. Sondern es war der unbestreitbare Beweis, dass er für alle unsere Sünde als Christen völlig gebüßt hat und eine ewige Gerechtigkeit für alle wahre Gläubige gesichert hat. Nein, liebe Bruder und Schwester, unsere Rechtfertigung kam durch Jesus Christus Gehorsam und Tod am Kreuz. Er sagte, er schrie, ist es vollbracht. Die Auferstehung erwarb diese Rechtfertigung nicht. Es hat es nur bestätigt. Es war der Beweis.
dass Jesus Christus tatsächlich die Versöhnungswerk vollbracht hat. Er hat für unsere Sünde völlig gebüßt. He atoned for all our sins. It was just the undeniable evidence that what he did on the cross was sufficient. Alle überlegte doch, Bruder und Schwester, alle Sünde gebüßt. Wenn ein einziges Sünde noch blieb, musste er in dem Grab bleiben. Paulus sagte, und Jakobus auch, wenn du eine von den Gesetz brichst, dann brichst du alle. Wenn du nur an deinem Herzen denkst oder lüstet über eine Frau, hast du gesündigt vor Gott. Was haben wir gesagt letzte Woche über das Endgericht? Der die Herzen und Gesinnungen kennt und erforscht, jeder böse Gedanke, wenn ein einziger kleiner Flecke vom Sünde noch in ihm oder an ihm blieb, lieber Bruder und Schwester, wenn er nicht alles völlig gebüßt hätte, werde er nicht aus dem Grab kommen können. Es wäre unmerklich gewesen. Er hat für alle Sünde gebüßt. Alle vergangene, zukünftige und gegenwärtige Sünde. Sag aber mal mehr, Prediger. Christen sündigen sogar. Ja, leider. Aber wir haben einen Mittler, einen hohen Priester. Und die Versöhnungswerk hier, bestätigt durch seine Auferstehung, beweist, dass nichts kann diesen Versöhnungswerk jemals zerstören. Alle Sünde, die sie jemals getan haben oder jemals tun wird, befindet sich unter das Blut Jesus Christus, und seine Auferstehung von dem Tod bestätigt das. Es war nicht nur für vergangene Sünde, lieber Bruder und Schwester, wenn ich Jesus Christus von dem Tod auferstanden, heute, fast vor 2000 Jahren. Und dieses Versöhnungswerk, lieber Bruder und Schwester, weil er Gottes Sohn war, weil er alle Sünde für uns gebüßt haben. Lieber Bruder und Schwester, wir sind wirklich durch Jesus Christus Gerechtigkeit Gottes gemacht. Wie viel mehr werden wir als für Sünde gerettet werden durch sein Leben? How much more? Paulus erklärt es so in Römer Kapitel 4, Vers 25, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben, Kreuzigung, sein Tod, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Zu unserer Rechtfertigung and raised for what? Our justification. Unsere. In seinem Tod nahm Christus die gesetzliche Strafe für unsere Sünde auf sich. Doch wahrlich, erklärte der Prophet in Jesaja Kapitel 53, doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Er wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen zerschlagen wegen unserer Missetaten. Die Strafe uns zufrieden lag auf ihn und durch seine Wunde sind wir geheilt. Nein, lieber Bruder und Schwester, die gesetzliche Strafe für unsere Sünde, lieber Bruder und Schwester, hat er getragen. Trug er auf dem Kreuz. Es lag alles auf ihm. Das wissen wir und ich hoffe und bete, dass wir finden großen Trost damit. Aber es war alles. Er, Gott, lud alles auf ihn. Er hat alles getragen an dem Kreuz. Alles, liebe Bruder und Schwester. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Übertretung, unsere Missetaten, Unzufrieden, seine Wunder. Er hat alles auf ihn genommen an dem Kreuz. Keine einzige Sünde waren weggelassen. Kein einziger Missetat war übersehen. Alles, liebe Bruder und Schwester, alle Sünde seiner Auserwählten war auf Jesus Christus gelegt an dem Kreuz. Alles. Jeder böse Gedanke, das du jemals als Gläubiger jemals gehabt haben oder gehabt werden, alles Sünde tat, was du jemals getan hast oder tun würdest, war auf Jesus Christus in diesem Augenblick an dem Kreuz auf ihm gelegt. Alles. Manche Christen denken nicht so weit, so zu sagen. Aber das stimmt. Wenn Jesus Christus ein einziges Sünde tat, seine Auserwählten nicht gebüßt haben, egal wenn sie geboren waren, dann könnte er nicht aus dem Grab auferstehen. Er müsste den Sündenschuld bezahlen. Er war alle gebüßt. Aber seine Auferstehung bestätigt, dass sein Tod ein ausreichendes und wirksames Sündopfer darstellt, das den höchsten Richter befriedigt. Das war die Frage. Gut, Jesus Christus, wie Jesaja 53, hat alle unsere Missetaten, unsere Sünde, er hat alles auf ihn genommen. Die Frage aber ist, wer hat es vor Gott angenommen? Wird der höchst heilige Gott dieser Sündopfer annehmen oder würde er es ablehnen? Im Alten Testament, die Israeliten gingen der hohen Priester in dem Heilige vom Heiliges einmal im Jahr und der hat Blut gebraucht und so weiter, der hat es auf dem Altar gelegt, gesprinkelt. Sie gaben ein Opfer, ein Brandopfer, dann mussten sie warten. Wird diesen Opfer vom Gott angenommen? Wenn Gott die Opfer nicht angenommen hat, müssen sie ihre Sünde bleiben. Sie musste warten. Aber dann kam die Herrlichkeit Gottes runter und sie haben gesehen, Gott hat die Opfer angenommen. Aber das war nur eine kurzfristige Lösung. Nur für ein Jahr. Aber der Beweis, dass Gott die Opfer angenommen hat, war, wenn er seine Herrlichkeit offenbart hat. Und jeder Israelit hat es gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes runterkam und nahm das Opfer auf. Liebe Bruder und Schwester, so war es genauso mit Jesus Christus. Es ist vollbracht, schrie er. Aber alle seine Feinde, der Tod, der Teufel, sogar ein Gottes heilige Gesetz, sagt, Moment mal, ist es noch nicht vorbei? Erst muss der Richter diesen Opfer annehmen. Erst muss es akzeptiert werden. Und das ist die Frage. Werde Gott das tun? Ist es ausreichend? Wie steht das, lieber Bruder und Schwester, in Gottes Wort? Das Lamm Gottes, der was? Die Sünde der Welt trug. Wird es ausreichend? Hat er es vollbracht? Wird Gott sein Opfer annehmen? Römer Kapitel 8, Vers 33. Romans 8, 33-34. Hör Paulus hier. Oh, welcher Mut hat Paulus. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Hört sich wie das Endgericht, oder? Gott ist es doch, der rechtfertigt. In anderen Wörtern, wer möchte Gottes Auserwählten, die Errettende, Anklage erheben? Weil es Gott, der ist, der gerechtfertigt. Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Paulus
Ich liebe dein Mut und deinen Glauben. Oh, wenn Christen heute nur solche Glauben und Überzeugung haben könnte, wenn der Teufel kommt und klägt uns an und sagt, du bist ein Sünder, du bist unwürdig, Gott hat dich nicht errettet, du bist wirklich einen gottlosen Mensch, du hast keine Hoffnung, dass wir auch sagen können mit Paulus, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer will mich verurteilen? Diese große und ernsthafte Frage würde an allen Feinde des Gläubigen gerichtet, liebe Bruder und Schwester. Vergesst nicht die letzten 4 Wochen mit Endgericht. Über das kleinste Gedanken, über das tiefste innerliche Lust, das man vom aller Mensch verbergen könne, wer für Gottes Gericht und das Endgericht wird offenbar werden. Aber hier, Paulus hat den Mut zu sagen, who's going to condemn? Nein, er spricht es gegen alle Feinde des Gläubigen. Trete vor, egal wer, und überlegst du doch, was er hier damit sagt. Der Teufel, unser Gewissen, Engel, Menschen, das heilige Gesetz sogar. Er fordert sie alle heraus und sagt, komm nach vorne, trete nach vor. Willst du mich verurteilen? In Jesus Christus? Willst du mich verdammen in Jesus Christus? Wer bist du? Der Teufel, genannter Ankläger, der Bruder. Das Gewissen, das den menschlichen Verstand quält. Sogar das Fluch des heiligen Gesetzes Gottes, das Vollkommenheit fordert. Er tut sie alle herausfordern. Komm und verurteile. Ist Paulus in diesem Text überheblich geworden? Nein. Paulus begreift, was Jesus Tod und Auferstehung, was es bedeutet hat für ihn. Es bedeutet für ihn eine ewige Gerechtigkeit für Gott, dass niemand könnte ihn mehr verurteilen noch verdammen. Ich stehe vollkommen in Jesus Christus. Wer mag gegen mich verurteilen? Wer mag mich verdammen. Gewissen, du plägst mich täglich mit meiner Schwäche und meiner Unvollkommenheit, meiner Gebrechlichkeit. Du plägst mich täglich. Du kannst mich nicht verdammen. Teufel, du klagst mich immer an. Du sagst mir immer, wie böse ich bin und wie unwürdig ich bin. Du kannst mir nicht verdammen. Weil es ist Gott, der gerechtfertigt macht. Oh, aber jetzt kommt etwas Heiliges, Großes und Gewaltiges. Das heilige Gesetz Gottes kommt und sagt, ich verlange, ich fordere Vollkommenheit. Und Paulus sagt, du kannst mir auch nie mehr verurteilen. Und das Gesetz schaut jeder Gläubige an in Jesus Christus und sieht die Versöhnungswerk Jesus Christus, sein Tod und Auferstehung, und er beugt sich und sagt, ich bin zufrieden. Ich bin völlig zufrieden. In meinen Augen bist du vollkommen. Durch Jesus Christus. Oh, liebe Bruder und Schwester. Und das alles durch diese eine Ereignis. Bist du auferstanden mit Jesus Christus? Dann lass uns ein auferstehendes Leben führen. Aufhören mit dem Leben, das nicht besiegt, denn immer wieder niederlagende Gläubige. Lass uns aufstehen, aufrecht stehen und sagen, wer will uns verurteilen? Wer will uns verdammen? Alle, die glauben, einen Anspruch zu haben, um den Gläubigen zu verurteilen oder anzuklagen vor Gott, wird in diesem Text herausgefordert. Keiner wird ausgelassen. Aber aufgrund Jesus' Tod und seiner Auferstehung müssen sie alle ruhig bleiben. So wie im Endgericht, wenn der Verlorene vor Gott steht, alle Munde werden gestoppt, sie werden wissen, dass sie schuldig sind. Hier gilt genauso für die Feinde des Gläubigen, weil wir in Jesus Christus
einen Versöhnungswerk haben, das bringt alle zum Schweigen. Der Teufel muss stillschweigen. Das Gesetz ist befriedigt. Das Gewissen muss ruhig bleiben. Was für eine Macht ist das, liebe Bruder und Schwester? Was für eine herrliche Macht ist die Versöhnungswerk Jesus Christus? Oh, wir verstehen so wenig von dieser wunderbaren Wirkung. Viele Gemeinden heute sagen und behaupten, dass Lehre unwichtig ist. Man braucht nur Jesus. Oh, die Lehre ist äußerst wichtig für uns. Oh, liebe Mutter und Schwester, die Lehre ist äußerst wichtig für uns. Bete übers. Meditiere in das. Lass es dein Herz, dein Leben, deine Zuneigung mächtig beeinflussen. Und dann werden wir auch wirklich den mächtigen Einfluss dieser Lehre in unserem Herzen spüren. Ich bin auferstanden mit Jesus Christus. Und sogar Gottes Gesetz hat nichts gegen mich. Keine haben Anspruch, den Gläubigen zu verurteilen. Keine. Nicht ein einziger. Verstehen Sie, der Teufel kommt zu uns und verschafft in uns Verwirrung, Zweifel. Bin ich. Aber er kann das vor Gott nicht tun. Vor Gott muss er schweigen. Und eines Tages, liebe Bruder und Schwester, wird diesen Feind ewig zum Schweigen gebracht. Sogar für uns. Oh, was für ein herrlicher Tag wird das sein, wenn wir diesen Ankläger, der Bruder, betrachten. Und er kann überhaupt ein Wort gegen uns was erheben. Gewissen Biss, liebe Bruder und Schwester, manchmal ist das, was uns mehr quält als der Teufel. Our bad consciences often torments us more than the devil. Am I really a child of God? Have I been born again? Am I going to make it to heaven? Here is truth that even quiets that. Hier ist Wahrheit, liebe Bruder und Schwester, das sogar unser Gewissen zum Ruhe bringt. Wer kann unser Gewissen beruhigen? Hast du es jemals versucht? Wenn wir schlechte Gewissen haben, wir haben keine Macht. Es beeinflusst unser ganzes Wesen, unser ganzes Denken und Gefühle. Aber hier ist eine allmächtige Macht durch den Glauben uns gegeben, dass unser Gewissen beruhigt. Was für eine Macht ist das? Oh, liebe Bruder und Schwester, verstehen wir die Allmacht Gottes? In Jesus' Versöhnungswerk? Verstehen wir wirklich, was diese Auferstehung Jesus Christus für uns bedeutet? Ich bin, sagte er, der Auferstehung des Lebens. Ich bin der Weg, Wahrheit und das Leben. Oh, liebe Bruder und Schwester, wenn Christus in uns wohnt, hier sind Reichtümer, die uns gehören als Gottes Auserwählte, und lass uns bitte, bitte diesen Reichtum annehmen. Anerkennen und wahrnehmen. Weil erst dann durch den Glauben können wir unser Gewissen beruhigen, den Teufel zum Schweigen bringen und Gottes heiligen Gesetz in unserem Herzen befriedigen. Das ist Macht. Ich möchte nicht auf Wasser gehen. Ich möchte keinen Berg versetzen. Ich möchte das Rote Meer nicht teilen. Ich möchte ein Macht erfahren durch Jesus auferstehen, das befähigt mich, meine Gewissen zu beruhigen und den Teufel zur Hölle zu jagen. Das für mich ist Macht. Und das hat man nur durch Jesus Christus. Und liebe Bruder und Schwester, jeder wahre Wiedergeborene hat diese Reichtum. Unwissen ist die Ursache unserer Schmerzen. Lesen, beten, meditieren,
lass Gottes Wort oder das Wort Christi reichlich in euch wohnen, mit aller Weisheit. Der Teufel wird durch Jesus Tod und Auferstehung gezwungen zu schweigen. Gegen solche göttliche und heilige Gerechtigkeit kann er keine Anklage erheben. Das Gewissen kann der Verstand des Gläubigen nicht mehr beunruhigen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Nur der Gläubige versteht diese Wörter, Frieden mit Gott. Und wenn du was verstehst über die Verdorbenheit der Menschen und du weißt, wie wir verloren waren, die Sünde, wir waren unter Feindschaft, wir waren in Feindschaft gegen Gott, wir waren unter Gottes Zorn, sogar als Gottes Auserwählten, bevor wir zum Glauben gekommen sind durch Gottes Gnade, wir waren unter Gottes Zorn. Aber durch den Wiedergeburt, weil wir zum neuen Leben durch Jesus Christus auferstanden sind, liebe Brüder und Schwestern, jetzt haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Frieden mit der Leib und Seele für ewig in die Höhle werfen können. Frieden mit Gott, der heilig und gerecht ist. Frieden mit Gott, der früher in Feindschaft oder in Feindschaft gegen mir war. Frieden mit Gott. Frieden. Man kann es nicht genug ausdrücken. Frieden. Und Gottes heiliges Gesetz wird durch Jesus Tod und Auferstehung völlig befriedigt. Es findet keinen Grund mehr, um den Gläubigen zu verurteilen. Bin befriedigt. Durch seine Tod und Auferstehung als unsere Stellvertreter werden wir als Gläubiger gesetzlich entlassen. Gesetzlich entlassen. Freigesprochen von allen Anklagen und für immer, unterstrichen, für immer gerechtfertigt gemacht. Es gibt keine einzige Sekunde, liebe Bruder und Schwester, in diesem Leben nach unserer Wiedergeburt, dass wir nicht vor Gott gerecht sind. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Nicht eine einzige Sekunde. Christus Versöhnungswerk ist so vollkommen und so perfekt. Hofacher, und ich bringe das zum Schluss, sagte Folgendes, auch ein deutscher Prediger. Diesem ganzen Werk der Versöhnung aber hat seine Auferstehung das Siegel des göttlichen Wohlgefallens ausgedrückt. Durch die Auferweckung Christi von den Toten hat Gott feierlich erklärt, dass das Opfer, das Jesus dargebracht, ihm wohlgefällig sei, dass er es gelten lassen in aller Ewigkeit, dass das Werk der Versöhnung nach allen Rechten der Gerechtigkeit Gottes vollbracht, von ihm angenommen und darum eine ewige, göttliche, unumstößliche Kraft und Wirkung haben an alle armen Sünder, die durch das Verdienst des Sohnes gerecht werden wollen. Schön gesagt. Eine ewige, göttliche, unumstößliche Kraft und Wirkung haben an allen armen Sünder, die durch das Verdienst des Sohnes gerecht werden wollen. Oh, liebe Bruder und Schwester, möge der Herr seine Gemeinde, seinen Volk in dieser großen, wichtigen Lehre wiederführen, dass wir von seiner Wahrheit was empfangen können. Ich mache mir so viel Sorge um Gottes Kinder heute, weil so oft Gottes Wort wird so angenommen als selbstverständlich. Das kenne ich schon. Allwissend. Oder das berührt mich nicht. Oder ich verstehe diese Lehre. Aber die Frage ist, wenn wir diese Lehre verstehen, wie wirkt es denn in unserem Leben, unser tägliches Leben? Was für eine Wirkung hat es in uns? Gibt es neue Liebe und Eifer und Zuneigung für Jesus Christus? Gibt es einen brennenden Eifer, Gott zu dienen, ihn zu loben und preisen? Alles für ihn zu opfern. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja, mehr noch. Der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Warum ist es auch so wichtig? Wo ist er jetzt? Zum Rechten. Und was tut er? Unser Mittler. Wow, that's a double whammy für unsere Feinde. Er ist nicht nur auferstanden, sondern er zieht zu, immer noch, dass sein Versöhnungswerk für alle Auserwählten wirkungsvoll ist, weil er sitzt neben dem Vater. Oh, liebe Bruder und Schwester, man kann nicht mehr errettet sein. Ich bin nicht nur auferstanden, sagt er. Ich stehe neben meinem Vater und jeden Tag tritt ich ein für dich als dein Hohenpriester. Ich habe dein ewiges Leben so versiegelt, dass kein Mensch kann euch jemals aus der Hand meines Vaters reißen. Mein Versöhnungswerk ist so vollkommen, dass es gibt keine Macht im Himmel noch in Erde auf der Erde, der dich jemals von mir wegnehmen kann. Und das alles, weil er von dem Tod auferstanden ist. Die Gerechtigkeit, Ehre und Vollendung des Gesetzes würde durch seinen Tod und Auferstehung mehr gerechtfertigt, als wenn die ganze Menschheit ewig verdammt würde. Er brachte Gottes heiligen Gesetz mehr Zufriedenheit in seinen Tod, als wenn die ganze Menschheit ewig verloren gehen würde. Das ist ein wunderbarer Erlösungswerk. Verstehen Sie, der Verlorene muss Ewigkeit in der Hölle bringen. Warum? Er kann niemals für die Sünde zahlen. Er hat nicht genug. Er muss ewig leiden. Aber was Christus an dem Kreuz verbracht hat, das ist zu groß für unser begrenzter Verstand. Aber was Jesus Christus auf dem Kreuz geleistet hat, liebe Bruder und Schwester, schafft für uns eine ewige Versöhnung. Findest du dich heute Morgen außerhalb dieser göttlichen Mauer? Wie ist es mit deinem Gewissen? Mit dem Teufel, mit Gottes Gesetz? Fürchtest du den Tod? Fürchtest du Gott? Außerhalb dieser Mauer, der Teufel, das heilige Gesetz, sogar in deinem eigenen Gewissen, hat Anspruch, dich zu verurteilen und zu verdammen. Außerhalb die Versöhnungswerk Jesus Christus, alle diesen Feinde haben Anspruch, dich zu verurteilen. Aber Prediger, wie können wir jemals die Kraft dieser wunderbaren Wahrheit begreifen? Das ist mein letzter Vers, Römer 5,1. Da wir nun aus Glauben, in Englisch ist by faith, als wir nur aus Glauben, therefore being justified by faith. Kein Mensch kann diese wunderbare Erlösungswerk erfahren außerhalb Glauben. Und Glauben, nach Epheser 2, 8 und 9, ist ein Geschenk Gottes. Wie kann ich, Prediger, in dieser Wahrheit wachsen? Glauben. Deswegen sind alle heute Morgen, die nicht wiedergeboren sind, außerhalb dieser Mauer ausgeschlossen. Und kein Glauben. Glauben, liebe Bruder und Schwester. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden. Glauben, liebe Bruder und Schwester. O Tod, wo ist dein Stachelung? Wo ist dein Sieg, o Hölle? Was kann uns jetzt der Teufel tun? Wie grausam er sich stelle. Gott sei gedankt, der uns den Sieg so herrlich hat nach diesem Krieg durch Jesus Christus gegeben. wie sträubte sich die alte Schlange, da Christus mit mir kämpfte, mit List und Macht sie auf ihn drang und dennoch er sie dämpfte. Ob sie ihn in die Fersen stickt, so sieget sie, doch darum nicht, der Kopf ist ihr zu treten. Des Todesgift der Höllenpest ist unseren Heilen worden, wenn Satan auch noch ungern lässt und wütend und vermorden und er sonst nicht schaffen kann, nur Tag und Nacht uns klaget, so ist er doch verworfen. Lebendig Christus kommt herfür, die Feind nimmt er gefangen, zerbricht der Hölle Schloss und Tür, trägt weg den Raub mit Prangen. Nix ist das in dem Siegeslauf, den starken Hell kann halten auf. Alles liegt da überwunden. Oh, liebe Bruder und Schwester, wunderbare Segen haben wir in die Auferstehung Jesus Christus. Möge der Herr uns helfen, in dieser Wahrheit zu wachsen, es wirklich persönlich in unser eigenes Leben zu erfahren. Es ist nur eine Feind. Nächste Woche möchten wir wieder sehen, also den zweiten. Und das ist also der Tod und der Teufel sind besiegt in Jesus Christus. Wunderbare Wahrheit. Wunderbare Wahrheit. Warum? Weil Jesus Christus in der Tod auferstanden ist. Oh, liebe Bruder und Schwester, möge der Herr uns alles segnen. Wenn du Jesus Christus nicht kennst, mein Freund, ich flehe dich an. Finde Schutz, Verborgenheit und Erlösung allein in Jesus Christus, der Auferstehung und das Leben. Weil sonst wird die Anklage gegen dich sehr hoch und du wirst ewig verloren gehen. Tu das nicht. Wir flehen dich an. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wieder mal, wir danken dir so sehr für deine göttliche Wahrheit. Wir danken dir für dein Wort, wie es unserem Herzen erleuchtet, Herr. Aber Herr, wir möchten, Herr, die Kraft deiner Wahrheit in unser eigenen Herzen erfahren. O Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich, Herr Jesus, lass dieses Wort reichlich in uns wohnen, in aller Weisheit. O möge dein Wort deine Kinder die Kraft geben. O Herr, dass wir, wie Paulus erklären könnte, wer könnte uns verurteilen? Wer könnte uns verdammen? O Herr, in dir, wir haben so ein wunderbares und vollkommenes Erlösungswerk und wir geben dir so oft zu wenig Dankbarkeit dafür. O Herr, nehme unser Leben, unsere Herzen, unsere Zuneigung. Vergebe uns, Herr, unsere große Undankbarkeit. Und Herr, führe du uns, Herr, erquicke du uns in dieser wunderbaren Wahrheit, dass wir dich preisen und loben können, dass wir dich lieben können, wie du es verdient hast. Und auch, Herr, dass wir hinausgehen können und, Herr, dich dienen von ganzem Herzen. O Herr, sei mit jeder heute Morgen, der dich nicht kenne. O Herr, du hast Kraft, nicht nur uns zu retten, sondern du hast auch Kraft, uns zu überzeugen von unserer Sünde. Bitte tu das. Heiligen Geist Gottes, nimm die Wahrheit Gottes heute Morgen und zerbrecht jeder Herz, der vertraut sich in ihre eigene Gerechtigkeit. O Herr, wir bitten dich, zerschmale, Herr, alle Hoffnung, dass sie haben in ihre eigenen Werke. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, dass du sie zeigen würdest, dass außer dir gibt es keine Erlösung. O Herr, wir bitten dich, tu eine mächtige Arbeit unter uns. Wir lieben dich und wir danken dir für alles. In Jesus' Namen beten wir, der Auferstehende, Herr, in Jesus' Namen. Amen.